Ich bin soweit. Also wenn ihr wollt, ich könnte.
Sagt der, der schon um 8 aufzeichnen wollte.
Ich bin zweite Startwelle. Das hatte ich natürlich nie gesehen in der Startanmeldung. Ich war nicht die erste Welle, ich war erst die zweite Welle.
Weißt du, was
Welle,
ich gerade an dir finde? Du findest so für alles auch eine charmante Ausrede, dass niemand sagen kann, Mensch, schlechtes Gewissen, nö. Ich bin zweite Startwelle. Wo warst du denn? Hast du verschlafen?
Ich war ein bisschen zäh, als ich aus dem Bett kam, zugegebenerweise. Und dann hat es müde Muskeln.
Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Dann sind wir bei Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, und wir haben zwei, die ein aufregendes Wochenende erlebt haben in der Runde. Ich freue mich darüber sehr. Bei ihm darf man sagen, er war Teilnehmer eines historischen Events am Sonntag in London, und man darf jetzt auch von ihm sagen, er war schneller als Sebastian Vettel. Nicht mit dem Auto, sondern mit den Füßen. Er hat den London Marathon wirklich gerockt. Tiefen Respekt, Tino Meyer. Tino, guten Tag.
Good morning. Oder jetzt wieder guten Morgen. Ich bin ja zurück in Dresden. Hallo in die Runde.
Und er schreibt für die Kollegen von Tag 24, Dresdner Morgenpost, hat eine Odyssee hingelegt am Wochenende nach Düsseldorf hin und zurück. Davon wird er uns gleich erzählen. Danach gab es Grillgut. Das sah gut aus. Und er ist gerade stolz wie Oscar, denn sein Sohn stand das erste Mal im Kader vom VfC Plauen. Thomas Nandorf. Thomas, guten Tag.
Er war das erste Mal dabei, und mit 18 kann der Vater dann schon mal ein bisschen stolz sein.
Männer, lasst uns zunächst mal ein bisschen abseits von Dynamo über London reden. Tino, du warst dabei. Ich habe schon gesagt, das war ein historisches Event. London ist sowieso einer der spektakulärsten Marathons. Du wirst uns gleich erzählen. Du bist eine Top-Top-Zeit gelaufen. So schnell bist du noch nie gelaufen, und du bist schon einige Marathons gelaufen. Und dann gab es diesen fantastischen Weltrekord. Ganz naiv, journalistisch gefragt, wie war's?
Krass, Jens und Thomas. Es war wirklich echt ein krasses Wochenende, ein krasses Erlebnis, ein krasser Sonntag, ein wirklich krasses Rennen. Leute haben mir geschrieben, ich bin im Windschatten der Weltrekordläufer gelaufen. Andere haben geschrieben, ich hätte sie vor mir hergetrieben. Ich glaube, irgendwo dazwischen liegt ein Stück Wahrheit. Das kann jetzt jeder für sich heraussuchen. Nee, ich bin immer noch echt begeistert. Das war ein wirklich toller Sonntag, und dass da zwei Leute unter zwei Stunden den Marathon gelaufen sind, also die 42 Kilometer. Das habe ich erst im Ziel mitbekommen. Unterwegs hatte ich mit mir gut zu tun. Aber ich kann nur sagen, ich bin schon einige Marathons gelaufen, das hast du gerade gesagt. Und ich hatte immer gedacht, Berlin ist der größte und beste. Aber ich muss mich jetzt revidieren. London hat alles getoppt. Und das nicht nur, weil es am Ende eben so eine für mich unfassbare schnelle Zeit gewesen ist, sondern die ganze Stimmung an der Strecke. In Doppel-, in Dreifachreihe standen die gefühlt vom Start bis ins Ziel. So, so viele Menschen, so auch auf der Strecke. Am Ende hatten wir fast 60.000 Finisher. Die Stadt London irgendwie fantastisch. So eine riesenlange, fast 5 Kilometer lange Zielgerade an der Themse. Letzten 2 Kilometer am Big Ben vorbei und am Buckingham Palace. Das war einfach großartig. Also es war von vorne bis hinten großartig. Und das Wetter hat das Ganze natürlich noch irgendwie dann, hat allen die Krone aufgesetzt.
Mhm. Und du bist ja wirklich auch spektakulär gelaufen. Dein Instagram-Post zu entnehmen, auch wieder, wie schon zuletzt, im zweiten Teil schneller gewesen. Keine Probleme gehabt, hat sich auch wirklich das intensive Training da perfekt ausgezahlt, und hat dich dann quasi der Flow von London, diese vielen Massen, getrieben?
Wahrscheinlich von allem so ein bisschen war es genau so. Also klar, irgendwie so eine Zeit läufst du nicht jetzt irgendwie mal nur mit Flow. Und die läufst du aber auch irgendwie jetzt nur nicht mit Training. Am Ende muss so an so einem Tag alles zusammenpassen. Und ich habe es ja auch irgendwie geschrieben da in meinem Post. Die Tagesform hat gestimmt. Die Stimmung an der Strecke hat mich wirklich getrieben. Und am Ende ist natürlich auch ein bisschen Erfahrung und Enttäuschung. Ich musste, kleiner Bogen zu Dynamo und ein Stück weit an Thomas Stamm denken. Vor einem Jahr bin ich in Prag gelaufen. Das war die Phase, als Dynamo in Bielefeld diesen ersten Aufstiegsmatchball vergeben hat. Und da hat Thomas Stamm gesagt, naja, man muss manchmal auch so ein Ergebnis hinnehmen. Wir waren vielleicht noch nicht so weit, aber unsere große Stunde wird kommen. Das habe ich damals mir so irgendwie, habe ich mir das mitgenommen. Und ja, wahrscheinlich muss es manchmal ein bisschen dauern und man muss dranbleiben. Und jetzt am Sonntag in London, sage ich ganz ehrlich, bin ich so für alles belohnt worden. Und es fühlt sich auch mit 2 Tagen Abstand einfach fantastisch an.
Wie geht's dir jetzt? Also hast du irgendwo noch Schmerzen?
Das ist echt verrückt. Also ich hatte schon Marathons, die waren langsamer. Ja, jeder war bisher langsamer, aber die taten auch deutlich mehr weh. Es war auf der Strecke schon so ein wirklich geiles Gefühl. Und es fühlte sich jetzt auch jetzt noch toll an. Ich bin müde vom Kopf her und klar habe ich natürlich auch Muskelschmerzen, aber es ist nicht so, dass ich mich am Geländer festhalten muss, wenn ich die Treppen runtergehe. Jeder, der schon mal einen längeren Lauf gemacht hat, kennt diese Bilder oder kennt das vom eigenen Erleben. Das geht erstaunlich gut und auch das zeigt natürlich, dass sich jetzt irgendwie dieses jahrelange Training irgendwie bezahlt macht, selbst für die Tage danach. Also es fühlt sich wirklich gut an, ich bin müde ein bisschen, aber insgesamt ist das ein tolles Gefühl.
Und dann diese Weltrekordzeit unter 2 Stunden, 1:59:30. Thomas, bist ja nun auch jemand, der den Sport intensiv verfolgt. Das ist eine Fabelzeit, die vor ein paar Jahren eigentlich undenkbar schien und den Marathonsport natürlich auch auf ein neues Level stellt, oder?
Ja, auf alle Fälle. Ich habe gestern eine Statistik in der Sportschau gesehen. Tino hat es vielleicht auch angeguckt. Die Sportschau hat 241 mal 100 Meter gerechnet. Und er ist alle 100 Meter unter 17 Sekunden gelaufen. Und das macht das Ganze eigentlich unfassbar, weil wer schon mal 100 Meter gerannt ist, der weiß, wie schnell das ist. Und das über 42 Kilometer, also wirklich unfassbar. Und Tino war ja nur 48 Minuten langsamer, also genauso unfassbar. Doch war, ziehe ich den Hut, ne? Und schneller als Ralf Schumacher. Hast du ihn eigentlich schon mal gefragt, wie viel sein Auto wert ist?
Thomas, für so eine Detailfragen hatte ich unterwegs keine Zeit. Die Jungs waren doch außerdem weit hinter mir. Also, da hätte ich ja warten müssen.
Das ist richtig. Das ist richtig.
Ja. Da waren unfassbar viele prominente Teilnehmer. Und nochmal zum Weltrekordhalter Save. Thomas hat gerade die Statistik mit der 100-Meter-Zeit genannt. Seine Geschwindigkeit könnte man auf einem Laufband, und ich bin ja Laufbandbefürworter, könnte man gar nicht einstellen. Also ich könnte diesen Weltrekordlauf, könnte ich auf dem Laufband gar nicht nachstellen, weil das Laufband diese Geschwindigkeit gar nicht hat. Und dieses Teil ist ja trotzdem, also wenn man es schnell einstellt, da komm, ich nehme mit, da fliege ich runter von der Kiste. So, und der läuft das noch schneller. Wahnsinn.
Das sind die Sachen, wenn man das so runterbricht, was es einem erst so richtig verdeutlicht, was Thomas gesagt hat, runtergerechnet auf 100 Meter Zeiten. Auch was du jetzt sagst, gerade Jens, so ein Laufband macht bei 20 km/h, glaube ich, Schluss.
Ja.
Der Sebastian Sabe, der ist knapp 21 km/h gelaufen. Das kann sich dann jeder auch wieder gut überlegen, wenn er mit dem Fahrrad unterwegs ist. Kommt man manchmal, wenn es ein bisschen hügelig ist und noch eine rote Ampel dazwischen kommt, kommt man auf so eine Durchschnittsgeschwindigkeit so in Dresden so zwischen 18 und 20 km/h und da ist man schon gut unterwegs. Wenn man eine Fahrradtour macht, erstmal 40 Kilometer über 20 km/h fahren, muss man auch erstmal machen. Also da sieht man halt wirklich, was das für ein krasser Athlet auch ist. Kilometerzeit unter 3 Minuten, es ist wirklich unvorstellbar.
Und wisst ihr, was ich bitter fand an dem Ganzen? Es sind ja 2 Mann unter 2 Stunden gelaufen. Der zweite findet überhaupt keine Erwähnung. Genauso stark.
Der zweite ist seinen ersten Marathon überhaupt gelaufen, ist jetzt der zweite Mensch, der unter 2 Stunden gelaufen ist, hat den zweiten Platz belegt. Und wie gesagt, Thomas, du sagst es vollkommen richtig, über den redet kein Mensch. Das ist wirklich eine kleine Tragik an der großen Geschichte.
Kriegt er aber von diesen Prämien jetzt trotzdem irgendwas? Weil er hat ja bestimmte Zeitlimits unterschritten. Oder geht die ganze Kohle auch nur an Sebastian Save?
Also Jens, da habe ich einen Verdacht. Ich glaube, die kriegt nur der Sieger. Aber es kann natürlich sein, dass es irgendwo in den Rekordbestimmungen eine Verankerung gibt, dass jeder, der unter 2 Stunden läuft, eine Prämie kriegt. Das glaube ich aber ehrlicherweise nicht. Hm. Ich glaube, es gibt eine Siegerprämie, es gibt eine Weltrekordprämie, es gibt eine Prämie für den, der unter 2 Stunden kommt. Dann gibt es bestimmt vom Ausrüster auch noch eine Prämie. Aber ich denke, der zweite, für den wird sich's in den nächsten Jahren auszahlen, im wahrsten Sinne des Wortes. Der ist ja jetzt wirklich der Top-Mann und vor allen Dingen, das kann ich aus eigenen Erfahrungen sagen, der weiß jetzt, ich kann auch unter 2 Stunden laufen. Und wenn man so eine Barriere mal geschafft hat, das macht schon auch mental viel, weil du weißt, es gibt dieses Limit nicht für mich.
Und was gab's für dich? Eine Tüte Fish and Chips und ein Bierchen oder was hast du dir gegönnt am Sonntag?
Ja. Das ist fast in der Reihenfolge. Ich habe also zuerst mal Eis gegessen, dann bin ich Boot gefahren auf der Themse. Ich liebe Bootfahren, habe ich eine kleine Stadtrundfahrt gemacht, habe dann Fisch und Chips am Tower gegessen und dann gab es auch noch ein Bier und dann war es aber auch für den Tag irgendwie genug. So ein Marathonmagen ist jetzt auch kein Gourmet, sage ich mal, nach so einem Rennen. Da muss man Vorsicht walten lassen. Aber ich habe dann am Montag früh, Jens, das hatte ich dir ja angekündigt, gab es zum Pancake ganz viel diese besondere Schokoladencreme. Und ich habe mir auch ganz viel Butter drauf gestrichen.
Mhm. Namen kannst du da nennen, das ist die berühmteste der Welt, also von daher.
Ja, natürlich, das war so ein Riesen, das war jetzt kein Nutella-Gläschen, es war ein Nutella-Fass, wo ich auf den Knopf gedrückt habe. Und dann
herrlich.
Und da kam immer im 15 Gramm waren da angegeben und ich habe, glaube ich, 5 oder 6 Mal drauf gedrückt und das ging runter wie Öl. Also auf meinen Teller und dann rutscht es schön auch die Kehle runter. Herrlich.
Sehr schön, sehr schön.
Mach ich jeden dazu.
Thomas, du bist halt jeden Tag ein Sieger sozusagen. Ich muss mir das hart verdienen. Das sind die Unterschiede.
Thomas, du hast ein schönes Grillgut am Samstag auf den Grill gelegt. War das alles für dich? Oder weil das sah schon üppig aus, dachte ich mir, das ist das Thomas Nahndorf-Menü für den Abend.
Nein, das war für 4.
Ah, okay.
Ich bin in Familie gegrillt, aber das musste nach dem Wochenende ganz einfach sein. Und auch mal das Bier, auch Bier am Freitagabend hat dann auch schon extrem gut, weil das war zäh und einfach nur nervig, was alleine vorm Spiel passiert ist.
Ich wollte gerade sagen, das klang so, als ob du schon übers Spiel redest, aber du meintest nur das, was vorm Spiel war, oder?
Ja, also ich bin ja wirklich keiner, der auf den letzten Drücker losfährt. Ich bin lieber mal 2-3 Stunden eher dort und wenn es zu zeitig ist, dann gucke ich mir nochmal einen Teil von den Städten an, was ja auch immer ganz interessant ist. Also ich bin 9.30 Uhr losgefahren und war 17.36 Uhr am Parkplatz im Stadion.
Wahnsinn.
Also ich war kurz in der Kassel tanken, da hatte ich eine Ankunftszeit von 14.35 Uhr und steig wieder ein und dann stand dort 17.16 Uhr. Was ist denn jetzt los? Und dann habe ich geguckt und alleine die letzten 96 Kilometer von Soest bis zum Stadion waren 3 Stunden und nur Stau. Du hast geguckt, ob du irgendwo anders rumkommst, ob du auf die A1 Richtung Düsseldorf kommst oder in die andere Richtung und dann in den Bogen fährst. Aber dieses komplette Ruhrgebiet war rot. Es war kein Unfall, es war einfach nur Stau. Alleine durch Dortmund habe ich 1,5 Stunden gebraucht. Das war einfach nervig und dann war ich 18.05 Uhr war ich auf der Tribüne. Ich war froh, dass ich trotzdem pünktlich war. Aber du hattest keine Zeit, mal irgendwie mal abzuschalten oder noch einen Kaffee zu trinken, was man ja sonst auch ganz gerne mal macht, weil die 2 Stunden vorm Spiel sind ja gerade bei Auswärtsfahrten die, wo du dann noch mal Luft holen kannst. Und das war am Freitag nicht gegeben. Ich hatte sogar noch ein Modell angerufen, dass ich erst nach dem Spiel einchecke, weil es war eine Katastrophe. Und die 90 Minuten dann leider haben sich sofort geführt. Und deshalb bin ich dann abends noch mal an der Rheinterrasse gegangen und habe mir mal 2 Fiction alt gegönnt, weil das musste dann sein.
Werbung.
Dynamo Dresden ist vor kurzem 73 Jahre alt geworden und Schwarz-Gelb feiern geht auch in der Dose mit Radeberger Pilsner. Die haben eine limitierte Radeberger Fan-Dose in den Handel gebracht. Exklusives Design, solange der Vorrat reicht. Erhältlich im Handel, im Fanshop von Dynamo und auch im Radeberger Fanshop. Radeberger Pilsner, Tradition verbindet, Leidenschaft vereint.
Na dann starten wir hinein ins Dynamo-Spiel am Freitagabend an den Rheinterrassen. An Tagen wie diesen die Zeile von Toten Hosen. Ich hatte überhaupt den Eindruck, Thomas, dass schon ordentlich viele Lieder von Toten Hosen im Vorlauf abgespielt wurden. War ja eine ganze Playlist, die da kam. Die Hosen selbst hatten, glaube ich, auch nochmal aufgerufen, ins Stadion zu kommen. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, in Anbetracht der Situation, in der die Fortuna stand und immer auch noch steht, fand ich den Besuch im Heimbereich ausbaufähig.
Etwas mehr als 48.000 Zuschauer, ne? Ja, und du siehst das ja dann halt. Und 55 passen, glaube ich, rein. Hm. Und es war drüben auf Dresdner Seite war relativ viel leer, was nicht an den Dresdner Fans lag. Hm. Das war wieder überragend. Auch die Choreo war einfach überragend. Aber auf dem Heimbereich, auf der Seite, hat schon ein bisschen was gefehlt. Und das ist dann halt so, wenn die Ergebnisse ausbleiben, wenn du vor der Saison aufsteigen willst und dann einen überlebenswichtigen Sieg gegen Dynamo feierst, dann sagt das ja auch viel.
Hm. Nun bist ja dorthin auch gefahren, um vielleicht den Kollegen Anfang nochmal zu sehen. Ich bin übrigens oft darauf angesprochen worden, Thomas, auf die Prophezeiung, die du getroffen hast, als du die letzten Male bei uns zu Besuch warst mit dem April. Und haben viele wirklich geschrieben, Mensch, da hat der Thomas oder der Naro recht behalten mit der Prophezeiung. Also immer im April erwischt sie ihn. Jetzt hat es ihn quasi 2 Spiele vor dem Dynamo-Spiel erwischt. Also muss da gehen und damit stand jetzt und saß Alexander Ende auf der Bank, den ja Dynamo gegen Preußen Münster schon erlebt hat. Aber man kann am Freitag sagen, hier kommt Alex, Vorhang auf für seine Horrorshow aus Dynamo-Sicht. Ne? Also Alexander Ende hat sich da so ein bisschen an Dynamo Dresden gerecht.
Ja, und er hat auf der Pressekonferenz nach dem Spiel einen Satz so relativ beiläufig erwähnt, also mitten in seinem Redefluss. Hm. Er hat gesagt, es waren ja dieselben 11 Spieler, wie bei mir beim 0-6 gegen Münster. Ich habe daraus gelernt. Und das war vielsagend, weil es stimmte in dem Sinne. Also Düsseldorf hat für mich nicht guten Fußball gespielt. Das war wild. Das war ohne große Struktur, aber läuferisch extrem stark. Das war erst die dritte Mannschaft dieses Jahr, die läuferisch besser war als Dynamo. Und sie haben auf Konter gesetzt. Und zwei solche Sprinteinlagen haben dann ja auch zum Gegentoren geführt, zum 0-1 und zum 0-3. Und da hat er aufgepasst, dass hinten die Kollegen zwar nicht die langsamsten, aber dem Cedric Itten überhaupt nicht gewachsen waren. Von der Schnelligkeit her. Und daher hat er schon seine Schlüsse aus dem 0-6 damals gezogen.
Offensiv ein gutes Spiel von uns gesehen. Da habe ich XG doppelt so hoch wie der von Düsseldorf. Viele gute Möglichkeiten, null Effizienz. Können, glaube ich, jetzt mehr als 6 oder 7 richtig dicke Chancen aufzählen. Sind sehr gut ins Spiel reingekommen, wo beispielsweise Vince über Carsten Meyer loppen kann. Jason, gute Chance. Bobby, Abseitsposition wäre keine gewesen. Waren im letzten Drittel nicht so sauber, wie es die letzten Wochen waren. Das killt uns und dazu gehört aber auch zur Wahrheit, dass wir einfach defensiv nicht gut verteidigt haben. Gerade wenn wir das erste und das dritte Tor nehmen, ist es nicht unser Anspruch. Sehr einfach, kurz vor der Pause nochmal mit einem sehr einfachen langen Ball die Tiefe nicht so verteidigt, wie wir es verteidigen müssen und so in den letzten Wochen eigentlich sehr, sehr gut hinbekommen haben. Und dann ja kommt eine gute Effizienz von Düsseldorf bis 2-0 hinten, kommt super aus der Pause raus. Bobby 1-1 gegen Carsten Meyer und wieder eine gute Chance, die wir nicht machen. Und haben dann bei einem weiteren Standard zweite Halbzeit wie schon das zweite Tor, wobei das für mich eine klare Fehlentscheidung des Schiedsrichters ist, bei einem Einwurf einfach nicht die Zuordnung und nicht die Galligkeit so zu verteidigen, wie wir verteidigen müssen. Dann steht es 3-0 und dann ist es schwierig, obwohl wir hinten raus, finde ich, nochmal die Möglichkeiten haben, Chancen zu nutzen. Ja, haben wir nicht getan. Effizienz fehlt heute. Und dann ist es sehr, sehr bitter, dass du im direkten Duell, wo du mit Ball gut drin warst, gegen den Ball nicht, keine Punkte mitnimmst, weil ich finde, wenn du es im Gesamten betrachtest, wäre das verdient gewesen.
Lass uns mal Stück für Stück da reingehen. Ich hatte zunächst mal das Gefühl, Mensch, sind alle dabei. Thomas Keller wieder mit dabei, Tim Schreiber mit dabei. Und für mich war vor dem Spiel alles sehr, sehr positiv. Alle hatten eigentlich ein gutes Gefühl. Einige haben gesagt, naja, das Einzige, was Dynamo in die Quere kommen könnte, ist, wenn sie ein frühes Gegentor kassieren. Das ist dann passiert, klar. Aber es sprach, so war mein Eindruck, Tino, vor dem Spiel mehr für Dynamo als gegen Dynamo. Und viele hatten so den Eindruck, Mensch, in Düsseldorf können sie einen Riesenschritt machen.
Ich bin ja vor solchen Spielen immer eher verhalten optimistisch nur, habe aber selber jetzt auch aus den letzten Wochen gelernt, zum Beispiel aus dem Nürnberg-Spiel, und dachte, ja, diese Dynamo-Mannschaft, die ist schon sehr, sehr stabil und das ist Tatsache eine neue Qualität und hatte deshalb auch ein gutes Gefühl. Ob ich jetzt gleich mit dem Sieg gerechnet habe, sei dahingestellt, aber ich dachte vor allen Dingen, dass Düsseldorf nervlich sehr, sehr angeschlagen sein wird, dass da ein sehr hoher Druck ist, gerade eine Mannschaft, die eigentlich für Aufstiegskampf zusammengestellt ist, die zwei Trainer schon eingebüßt hat. Mit dem Druck, der in Düsseldorf herrscht, knapp 50.000, also Zuschauer im Stadion, große Stadt auch, dass da die Mannschaft anfällig ist und dass Dynamo, so gefestigt wie sie sind, daraus Kapital schlagen kann. Insofern, jetzt konnte ich es nie vermeiden, ich bin im Kopf noch zu träge. Mir ist es aufgefallen, ich dachte, aber mir fiel jetzt kein anderes Wort ein. Das ist die Marathonmüdigkeit. Deshalb war ich zuversichtlich und dann ist genau das passiert, was du gesagt hast. Halt das frühes Gegentor und ich schließe mich auch gar nicht dem an, was du vorher gesagt hast. Mich beschlich so während des Spiels auch das Gefühl, als ich dann Alexander Ende 2-3 Mal eingeblendet gesehen hat, das ist ja ein sehr intelligenter Trainer auch, der wird seine Schlüsse gezogen haben aus diesem 0-6 mit Münster und der wird Dynamo jetzt nicht dechiffriert haben, so schlimm würde ich es jetzt nie formulieren wollen, aber der wusste genau, wo Dynamo anfällig ist und vor allen Dingen, wo sie auch stark sind. Und da bin ich voll bei Thomas. Dynamo hat überhaupt kein schlechtes Spiel gemacht und Düsseldorf auch überhaupt kein überragendes. Aber wenn du das Ergebnis siehst, denkst du, das ganze Gegenteil ist passiert.
Genau da sind wir. Und jetzt könnt ihr mir mal helfen. Ich weiß auch heute noch nicht, und wir sind jetzt am Dienstag bei der Aufnahme, wie ich das Spiel vom Freitag so richtig einschätzen soll. Ich bin bei euch. Das war jetzt nicht das schlechteste Saisonspiel von Dynamo Dresden. Keinesfalls. Die Mannschaft hat ihre Akzente gesetzt. Sie hatte sicherlich nicht das Momentum im Spiel. Ich hatte so den Eindruck, so kurz vor der Halbzeitpause, da war Dynamo richtig am Drücker. Da haben sie die Tore nicht gemacht. Sie hatten auch ihre Chancen. Sie hatten, und auch darüber werden wir sprechen, sicherlich kein Schiedsrichterglück am Freitagabend. Und sie haben sich halt defensive Patzer geleistet. Und trotzdem hatte ich auch den Eindruck, sie waren vielleicht nicht so griffig wie zuletzt gegen Bochum und gegen Nürnberg. Klar, hatten nicht das Spielglück. Und ja, Düsseldorf, wenn man es so bringen will, wollte es mehr? Keine Ahnung.
Ich würde da gleich mal einhaken, weil das Wort Momentum, was du schon gesagt hast, hatte ich am Freitagabend auch im Kopf und dachte da an Vincent Vermey eine Woche zuvor bei uns im Talk, Jens, als er darüber gesprochen hat, so an die Hinrundenmomente, wo er dachte, ah, wie kann denn uns das wieder passieren und jetzt, wir haben gar kein schlechtes Spiel gemacht, jetzt haben wir doch so verloren. Und in der Rückrunde hat er gesagt, ist dieses Momentum eben oft auf Dynamo-Seite gewesen. Und am Freitag war es wie so ein Rückfall in die Hinrunde, da war nämlich nichts mit Momentum. Also nichts mit Momentum für Dynamo. Und das fängt bei dem 1:0 an. Ich meine, das hat Düsseldorf schon clever gemacht, aber ehrlich gesagt ist das doch keine Chance gewesen. Also das darf doch so nie passieren, dass ein Torwart, und da haben wir ihn in der Runde, Thomas kann das gerne sagen, ob er das hätte genauso gemacht, dass er mit so einem Ball ein Gegentor einleitet, wo der gegnerische Stürmer dann noch so frei vor deinem eigenen Torwart auftaucht. Also das darf nie passieren und das ist für mich auch keine klare Chance. Das ist halt ein Momentum, wo eben doch alles gepasst hat und ich bin mir nicht sicher, ob der Carsten Meyer, der Düsseldorfer Torhüter, den Ball dreimal danach nochmal so hätte spielen können. Das war, hat in der Sekunde hat alles gepasst.
Ich hole mal ein bisschen weiter aus. Ich konnte noch einige Minuten beim Warmmachen verfolgen, was ich eigentlich ganz gerne mache, weil dort sieht man schon die Körperspannung und wie eine Mannschaft reinkommen kann ins Spiel, ist vieles schon beim Warmmachen zu sehen. Bei Dynamo war alles okay und bei Düsseldorf hat beim Warmmachen dieser Florian Kastenmeier schon unheimlich gepusht. Ich glaube, der war schon dort bei 200 Puls. Und du hast gesehen, wie er seine Mitspieler dort aufgefordert hat, Gas zu geben, schon beim Warmmachen. Und er sich selber in die Schüsse geworfen hat. Und er war für mich dieser Punkt, der das ganze Spiel gekippt hat zu ihren Gunsten. Und dann gehe ich mal in die ersten 10 Minuten rein und gebe ich Jens recht, das Momentum hat gefehlt, denn Dynamo hat in den ersten 10 Minuten 3 glasklare Chancen, was man jetzt im Nachhinein vielleicht gar nicht mal so im Kopf hat. Das war dieser Heber von Vincent Vermey, das war dieses Solo von Kofi Amoako, der einfach im Strafraum stehen bleibt, statt zu Ende zu machen. Und dann der Schuss von Ben Bobtien, den Kastenmeier hält. Da ging zwar die Fahne hoch, aber im Nachhinein hätte das Tor gezählt, es war kein Abseits. Und in diesen 10 Minuten fällt dort ein Tor, bricht Düsseldorf auseinander, so wie es Tino gesagt hat, das Nervenkostüm ist nicht beieinander. Sie haben 5 Spiele vorher verloren. Das Spiel wäre ganz anders ausgegangen, wäre eine von den 3 Chancen reingegangen. Da bin ich mir 100%ig sicher. Denn dann wäre Düsseldorf zusammengebrochen. Aber der Florian Kastenmeier hat das ganze Treiben dort verrückt gemacht und der Abschlag war sensationell, kann man nicht anders sagen. Und dadurch er flach kam und nicht hoch, wusste Thomas Keller in dem Moment gar nicht, wo der Ball ist. Man könnte jetzt sagen, er sieht ihn spät, aber er war gut getreten und genau in den Lauf von Cedric Itten, der in der eigenen Hälfte losgelaufen ist, muss man auch noch dazu sagen, deshalb war es kein Abseits. Und er hatte dann halt den Vorsprung und das war dann schon der erste Knackpunkt.
Trotzdem, natürlich, Thomas Keller hat da eine ordentliche Aktie mit dran und hat ja auch kein Blatt vor den Mund genommen nach dem Spiel, dass er am ersten Gegentor mit beteiligt ist.
Ich denke eigentlich, ja, wir starten nicht so optimal ins Spiel, gerade auch ich persönlich. 0-1 darf so nicht passieren nach einem langen Ball, das ist zu billig. Ich denke danach, wir waren eigentlich nicht schlecht im Spiel, wir haben uns immer wieder Möglichkeiten rausgespielt, sind gefährlich geworden, uns hat so ein bisschen der Punch vorm Tor gefehlt. Standard zum 0-2, ist natürlich schon genauso bitter. Ja, und da gehst du mit 0-2 hier in die Halbzeit, obwohl du eigentlich sagst, du bist nicht so schlecht im Spiel hier auswärts. Und dann nach der Halbzeit haben wir nochmal alles probiert, uns auch Chancen rauszuspielen. Ich glaube, ja, das dritte darf auch nicht so fallen. Und wenn es dann 0-2 steht und die schießen einen Anschlusstreffer, kann es vielleicht nochmal spannend werden hinten raus. So haben wir uns das Leben heute selber schwer gemacht. Ich denke, ich habe auch im ersten Moment den Itten, versuche ich ihn aufzunehmen. Ich muss natürlich gucken, Ball, Gegner, wo läuft er hin? Dann kommt der Ball, ich drehe mich, habe nicht so den ganz guten Abdruck und ja, ich will nicht sagen, dass ich mich verschätze ein bisschen, aber komm halt nicht hin. Ich will eigentlich vorne rechts rüberstechen. Und dann läuft er halt alleine aufs Tor zu. Darf es doch nicht passieren, ganz klar.
Nichtsdestotrotz, glaube ich, kann sowas immer mal passieren. Wichtig ist, wie man da drauf reagiert. Das finde ich war eigentlich in Ordnung, aber in Summe haben wir es heute Düsseldorf zu leicht gemacht. Ich glaube, dass Carsten Meyer schon auch ein Top-Torhüter in der zweiten Liga ist. Hat heute ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ich glaube, wir haben alles versucht. Er hat viele Bälle rausgeholt. Ich kann unseren Jungs vorne eigentlich nicht viel Vorwurf machen. Haben es immer wieder versucht, immer wieder angerannt. Am Ende vom Tag ist dann halt ein bisschen mehr Präzision das Thema, vielleicht am Abschluss ein bisschen mehr den Ball noch unbedingt über die Linie drücken zu wollen. Das bisschen Quäntchen Glück vielleicht auch noch. Es war heute nicht der Fall und dementsprechend verlieren wir hier heute.
Das war auch eine ganz kuriose Szene, an der Jason Jacob beteiligt war, weil dieses letzte Prozent, diese letzte Bereitschaft, seinen Körper irgendwo reinzustellen, war da das, ich will nicht sagen, dass es Larifari war, aber wie gesagt, das letzte Prozent hat gefehlt, was gegen Bochum und gegen Nürnberg absolut da war, hat hier gefehlt, weil sonst geht er anders zum Torhüter. Und wenn es ein Foul für Kastenmeier dann gepfiffen wird. Aber da kann diese Situation nicht daraus entstehen und er flippt sich einfach den Ball runter und schlägt mir flach ab. Und das war, es hat nichts gepasst in der Szene für Dynamo.
Trotzdem habe ich ja den Eindruck, okay, dann nimmst du halt so ein Gegentor, dann machst du weiter. Du hast ja, das haben wir ja erfahren auch von Vincent Vermeer, du hast ja eigentlich zuletzt gut gespielt und hattest selbst das Momentum. Und von dem 0-1 brauchst du dich ja nicht verunsichern lassen. Und da komme ich dann zu langsam auch zu dem Thema. Thomas Stamm hat es thematisiert. Ich fand, es war auch wichtig, das mal zu thematisieren, weil ja die Leute manchmal denken, naja, die Schiedsrichter pfeifen manchmal auch ein bisschen für Dynamo. Das war am Freitag nämlich das ganze Gegenteil. Also ich hatte den Eindruck, Tom Bauer hat ja bei eigentlich allen Entscheidungen, die knifflig waren, nicht für Dynamo gepfiffen. Und es fängt beim 2-0 an. Also ich war mir relativ sicher, dass das 2-0 nicht gegeben wird. Aber Frau Rafalski, die, ich finde das auch immer spannend, wenn Katrin Rafalski Videoassistentin ist, kannst du davon ausgehen, kannst du einen Fünfer ins hinlegen und sagen, da wird irgendwas passieren. Keine Ahnung, was die gemacht hat. Die hätte doch eingreifen können als Videoassistentin, weil die reißen doch den Haupe, der fällt doch nie einfach um. So. Und da ist bei mir schon die erste Entscheidung, wo ich sage, da hätte was passieren müssen. Zweite Sache, warum Robert Wagner keinen Elfmeter bekommt, ist für mich jetzt immer noch ein ungelöstes Rätsel. Und die Nummer mit Jonas Sterner, die muss ja jemand sehen. Also, dass der Junge dann ins Krankenhaus muss und das überhaupt niemand mitbekommt. Ich bin wirklich bei Thomas Stamm und der hat auch deutlich gesagt, unsere Niederlage liegt jetzt nicht an den Schiedsrichterentscheidungen nur, aber das, was er erwähnt, finde ich komplett richtig. Und der hatte schon den Eindruck, der war ordentlich angefressen, ob der Leistung des Referees.
In Düsseldorf im Stadion hast du diese Szenen gar nicht gesehen. Du sitzt in Düsseldorf 70 Meter über dem Spielfeld, aber bei Sky hast du es dann schon deutlich gesehen und die Schiedsrichter stehen daneben. Und ich hatte dann beim 2-0 für Düsseldorf auch gedacht, warum greift ja niemand ein? Und bei Robert Wagner war es noch krasser. Und wenn du die Szenen siehst, steht es halt nicht 0-2, sondern vielleicht 1-1. Und dann ist schon wieder alles ganz anders und dann gehst du mit breiterer Brust in das Spiel weiter rein und machst vielleicht noch das 2-1. Dann wäre alles normal gewesen. Aber die Entscheidungen waren schon krass.
Auf ein paar Sachen haben wir keinen Einfluss. Zweites Gegentor haben wir keinen Einfluss. Klare Tätigkeit an Jonas Sterner, der jetzt im Krankenhaus ist. Kein Einfluss kurz vor Ende des Spiels. Und meiner Meinung nach ein klarer Elfmeter haben wir auch keinen Einfluss an Robert Wagner, der zuerst im 16er mit der Brust den Ball spielt und dann das hohe Bein an die Brust bekommt. Müssen wir akzeptieren, Schiedsrichter hat die Linie gewählt heute.
Da sind wir wieder beim Momentum, ne? Jetzt haben wir so wie ihr es jetzt beschrieben habt, ich meine, dann hätte es 1-1 gestanden, hat Thomas gesagt. Das klingt jetzt so wie Wunschreden, aber nee, das ist ein reeller Kern. Und deswegen war mir nach dem 0-1 auch noch nicht bange, weil Dynamo eben so gefestigt ist und ich bin komplett bei euch. Vor dem 0-2 dachte ich auch, das ist ein Foul. War genauso überrascht, dass es überhaupt nicht gecheckt wird. Das sind wieder die 1000 Fragezeichen, die ich zum Video Assistant Referee in meinem Kopf habe. Ich verstehe ihn bis heute nicht. Ich verstehe nicht, warum da nicht jemand sich das nochmal anguckt, warum der Schiedsrichter da nicht nochmal rangerufen wird. Ich begreife das nie. Das ist mal so rum. Mal guckt einer, mal guckt keiner. Mal heißt, das ist eine Tatsachenentscheidung, da darf niemand gucken. Jede Woche gefühlt anders. Und beim 0-2 kommt noch on top. Der Schuss wird ja dann nochmal, glaube ich, auch abgefälscht. Wagner, ne?
Ja. Wird zweimal abgefälscht.
Und da sind wir dann halt beim, das ist dann schon das Doppelmomentum. Also du hast, sagen wir mal in Anführungsstrichen, Pech mit dem Foul an Haupe und du hast dann noch das Pech mit der Abfälschung, wenn Thomas sagt zweimal, dann sogar doppelt abgefälscht. Und dann muss er ja immer noch nicht reingehen. Dann geht er aber rein und dann steht es 0-2. Und na klar, und dann hat Düsseldorf all das, was sie vorher nicht hatten, ist dann zurück. Dann wacht das Stadion auf und dann hat die Mannschaft natürlich auch eine gewisse individuelle Qualität. Und wir haben es ja andererseits an Abenden wie diesen auch schon in Dresden erlebt, wenn du dich dann in so einen kleinen Rausch spielst, wenn das Momentum auf deine Seite kommt. Und daran fühlte ich mich dann erinnert und dachte trotzdem aber auch in der zweiten Halbzeit, mir fiel dann irgendwann das Schalke-Spiel ein, da lagen sie, glaube ich, in der 70. 0-2 zurück. Deswegen dachte ich, ach, warte mal ab, in der zweiten, weil eben, wie ihr auch gesagt habt, immer wieder Chancen auch da waren. Es waren jetzt keine Riesenchancen, aber sie hatten immer wieder Räume und gerade vor Ende der ersten Halbzeit hatten sie so 10 Minuten, da würde ich fast sagen, da lag das 1-2 in der Luft.
Ja, hatte ich auch den Eindruck.
Da war die Chance von Robert Wagner, die Kastenmeier Steuergeld und in der 47. Minute Ben Bobzin, der auch auf Kastenmeier zuläuft und ihn auf die Brust schießt. Und selbst da bin ich der Meinung, fällt dort ein Tor, verlierst du das Spiel nicht, aber es sind dann solche Momente. Und dann passt du einmal nicht auf nach einem Einwurf, war Cedric Itten schneller diesmal als Julian Pauli, gibt in die Mitte und ja, da stand dann Luca Raimund und macht völlig frei, ist 3-0 und dann ist er hochgesprungen, wie sein Cousin in Cortina.
Das war der Skispringer-Verwandtschaft.
Ja, ja.
Mensch Jens, wir haben wieder einen Gästeriecher, ich sag's doch, schon seit Wochen haben wir einen Gästeriecher. Es geht um Torhüter und es geht um Skispringer und wir haben Thomas in der Runde, es ist so schön.
Ja. Luca Raimund ist der Cousin von Philipp Raimund.
Ich hätte mir allerdings gewünscht, dass er nicht so hochspringt am Freitag. Kann ja irgendwann mal nochmal hochspringen, aber das hätte ich jetzt am Freitag nie unbedingt gebraucht.
Das 3-0 war natürlich dann aber, da können wir nie vom Momentum oder vom Pech reden. Da kamen dann alle Anfängerfehler der Hinrunde, die da immer wieder passiert sind, kamen dann einer Aktion wieder zusammen. Diese Aktion war Dynamo Hinrunde. Also, dass der im Strafraum so frei zum Schuss kommen kann, das ist unglaublich.
Und selbst danach, wenn du die Minuten nach dem 0-3 anguckst, selbst dort hast du noch so, so viele Chancen. Also ich hatte so viel auf meinem Zettel stehen, ich glaube, so viele Chancen auswärts hatte Dresden in den letzten Jahren nicht.
So viel Platz habt ihr gar nicht immer im Blatt, Thomas, oder?
Für
so einen langen Chancentext.
Das nach dem 1-3 von Jakob Lemmer waren ja selbst noch Bretter da. Dann war die Aktion, die für mich das Spiel eben rundherum beschrieben hat, als Luca Herrmann schießt und der Ball wäre zumindest gefährlich aufs Tor gekommen und Christoph Daferner steht im Weg und lässt sich dort abschießen und das war eigentlich symptomatisch für die ganze Partie. Da war irgendwo der Wurm drin.
Dynamo stand sich selbst im Weg, könnte man sagen. Ne?
Genau.
Ja, ich dachte, selbst in der Schlussphase noch, wenn du jetzt hier noch das 2-3 schnell machst, dann zittern die nochmal. Also man hatte nie komplett die Hoffnung verloren, so ging es mir jedenfalls. Aber du hattest halt wirklich kein Match und Spielglück am Freitag. Und ich will nochmal auf beide zurückkommen. Bei Düsseldorf, die hatten die beiden Matchwinner. Cedric Itten und Carsten Meyer, der Torhüter. Der war, du hast ja selbst danach auch nochmal in die Runde gefragt, Thomas. Der war schon richtig gut. Nicht ohne Grund ist der aktuell ja auch bei Werder Bremen offenbar ein bisschen im Gespräch.
Ja, ich hatte gefragt, ob man einen Torhüter, weil das war von der ersten Sekunde an zu sehen, dass er war im Grunde der einzige Düsseldorfer, der gebrannt hat, von Anpfiff weg. Ob man ihn irgendwie aus dem Spiel nehmen kann, weil ich, wie gesagt, ich war selber Torhüter, aber das ist unglaublich schwer. Du musst ihn wahrscheinlich überwinden und das gelang einfach zu spät. Er hat alles dirigiert, er hat dort Gift und Galle gespuckt und er hat halt auch überragend gehalten. Ja, in Assist hat ein Torhüter ja auch relativ selten. Also war schon gut.
Ganz gutes Spiel gemacht, leider heute. Also ich habe nochmal 4 Chancen drauf. Freier Abschluss, 14 Meter, hält er mit einer Hand von Robert Wagner, erste Halbzeit. Also ich will jetzt nicht alle Chancen aufzählen, die wir haben, aber ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, leider heute. Muss man so sagen.
Und der Nachfolger von Vincent Vermeer hat performt am Freitagabend. Cedric Itten ist die Torgarantie für Fortuna Düsseldorf. Wenn sie den Schweizer nicht hätten, dann wird's noch düsterer aussehen.
Ja, aber er ist leider da gewesen am Freitag.
Und hat eine Vorlage gegeben und dann ein Tor erzielt. Ja, wie gesagt, aus meiner Sicht schon eine bittere Niederlage. Tino, wie hast du die Nummer mit Jonas Sterner dann gesehen? Also, Auch das frage ich mich, Jonas Sterner, die Nummer, warum prüft das niemand? Warum greift da niemand ein? Oder hat man die Sterner-Nummer, ist die gar nicht eingefangen worden?
Du hast gefragt, wie ich die gesehen habe und da kann ich zwei Worte sagen, gar nicht.
Okay.
Ich habe es auch nur gelesen, ich habe keine Bilder bisher dazu gesehen, habe das aber gehört, was Thomas Stamm gesagt hat. Und wenn er es klar sieht, das finde ich einen schönen Satz, also einen mir sehr einleuchtenden Satz. Er hat ja gesagt, wenn ich das sehe, dann kann das auch jeder andere sehen. Also er meinte jetzt nicht mich oder vielleicht uns, aber am Spielfeldrand oder im berühmten Kölner Keller. Mhm. Und dass das so gar niemand sieht, es ist für mich jetzt auch so aus der Ferne wieder wirklich schwer verständlich. Und ja, das sieht man halt, das sind technische Hilfsmittel. Da steckt Technik drin und da steckt Hilfsmittel drin, aber bedient werden sie halt von Menschen. Mhm. Und da sind wir wieder beim Punkt. Am Ende entscheiden doch Menschen. Sowohl an der Pfeife als eben auch, wenn wir die Entscheidung in irgendwelche Keller delegieren. Am Ende muss ein Mensch oder auch der vierte Assistent, das ist dann das achte Auge, das vierte Augenpaar, was das auch sehen könnte. Offenbar hat es niemand gesehen. Weil man will ja dann niemanden Absicht oder also im Sinne von Absicht unterstellen, dass da jemand mit Absicht wegguckt, sondern die werden es nie festgestellt haben. Aber da können wir erstmal rückblickend froh sein, dass das für Jonas Sterner so glimpflich ausging und er noch am Freitagabend zurückfahren konnte oder zurückgebracht werden konnte.
Ja, das war dann eine ziemlich wilde Aktion. Wir standen schon alle in der Mixzone und dann wurde er plötzlich vorbeigeführt an uns. Hinter dem Ausgang stand der Dynamobus und danach gleich ein Krankenwagen. Also wir haben die Szene selber auch nicht so wahrgenommen. Danach erst in den Zeitlupen oder in der Nachberichterstattung. Aber war dann schon krass. Gut, dass es nicht so schlimm ausgegangen ist.
Und auch da fragt man sich, kann da eigentlich niemand nachträglich eingreifen bei so einer schweren Tätigkeit? Ich meine, das ist ja mit gesundheitlichen Folgen.
Nee, das ist dann halt eine Tatsachenentscheidung und die hat keiner gesehen. Und hätte er sie gesehen und nur gelb gezogen, dann hätte der VAR eingreifen können und sagen können, hier, pass mal auf, war ein bisschen schlimmer, als du es gesehen hast. Mhm. Aber wenn es gar nicht gezeigt wird oder Schiedsrichter gar nicht gibt, ist es eine Tatsachenentscheidung und damit bleibt alles so, wie es ist.
Wäre ja mal interessant, ob sich der Kollege Itten beim Jonas Sterner wenigstens entschuldigt hat für die ganze Geschichte.
Habe ich bisher nichts gehört, kann ich mir aber vorstellen. Also, ich glaube, ein fairer Sportsmann ist das schon.
Mhm. Wie habt ihr denn das Spiel von Vincent Vermeer an der alter Wirkungsstätte gesehen?
Also ich persönlich in den ersten 25, 30 Minuten sehr gut, weil er vorne ordentlich Betrieb gemacht hat, aber auch er war nicht bei 100%. Und dann ist er leider in der zweiten Halbzeit mehr und mehr abgetaucht und man hat es ihm in der Mixzone dann schon deutlich angemerkt. Erstmal war er völlig genervt, dass er noch zur Dopingprobe musste. Ja, und der Kontrolleur hinter uns stand und immer schon so ihm fast am Trikot gezogen hat, so gesagt hat, jetzt komm mal mit. Ihnen hat das nicht gefallen.
Ja klar, man verliert, also viele Sachen können besser, aber das ist öfter so. Aber ich habe trotzdem eigentlich ein okay Gefühl, also ein gutes Gefühl. Wir waren einfach klar besser. Wir haben unsere Chancen nicht genutzt. Wir haben halbe Chancen quasi ausgenutzt. Fehler von uns. Und ja, ich habe eigentlich auch noch bis zur letzten Minute habe ich noch das Gefühl gehabt, ja, wenn wir da noch eine drin schießen oder wenn, keine Ahnung, wenn, ich glaube, es war Luca ganz am Ende, der noch diese Chance kriegt, dann ist immer noch was möglich. Also das hat gezeigt heute am Endeffekt, dass wir klar der bessere Mannschaft waren. Und das, ja, am Endeffekt, es wird kein schlechter Verlierer sein, also Glückwunsch an Fortuna, aber die Art und Weise ist natürlich einfach am Endeffekt so vom Gefühl her nicht verdient, weil wir besser waren. Erste Tor haben wir schon Halbzeit kurz zurückgeschaut und das ist für mich, das darf auf gar keinen Fall passieren. Also da wir wissen, dass Carsten Meyer diese Bälle spielen kann und dass Itten auf diese Bälle lauert. Aber wenn wir da so quasi 3-1, wenn man heute da mitrechnet, mit einem langen Ball eigentlich dasteht, dann darf man nie das so verlieren. Das ist ein Fehler von uns, da muss ich daraus lernen. Zweiter Tor ist ein Eckball. Ich glaube, 5 Jungs. Ich bin einer davon, der schon gesagt hat, dass der Raum frei ist, also zu frei und dass sie nicht spielen werden. Haupt ist, glaube ich, derjenige, der geblockt wird. Der sagt auf Endeffekt, dass es zu viel geblockt ist. Aber Schiri hat es pfeifen lassen und das hat er öfter gemacht heute, der Schiri. Ja, vom Gefühl her wussten wir halt, was kommt und trotzdem haben wir das nicht verhindern können. Ich glaube, die Möglichkeiten waren da, aber ich bin öfter heute, haben nämlich nicht gesehen. Ich glaube, selber kreiert dann noch diese eine Chance ganz am Ende erst Halbzeit, wo ich mir meine Schritte einfach und der Ball einfach nicht gut auskommen. Dass die nicht mehr gut schießen kann. Aber ja, im Endeffekt, die Möglichkeiten waren da, die Räume waren da, wir haben klar besser gespielt. Ich fand, Fortuna hat Bild gespielt und wir haben das eigentlich so im Mittelfeld und im Übergang also gut ausgenutzt, aber im letzten Drittel einfach unsauber und sonst hätten wir, glaube ich, mehrere Tore schießen können heute.
Jakob Lemmer macht dann noch den Anschlusstreffer. Bei Jakob Lemmer wissen wir ja immer noch nicht so richtig, was aus dem wird, oder? Also das zieht sich auch ein bisschen wie ein Kaugummi.
Na, stelle mal die steile These auf, bleibt Dynamo überm Strich, bleibt Jakob Lemmer und kommt ein anderes Szenario, geht Jakob Lemmer.
Was gibt's denn für andere Szenarien?
Na, es gibt noch die Konstellation unterm Strich.
Aber wir waren
die doch zuletzt, wollen wir nicht.
Aber, ja.
Die wollen wir jetzt mal nicht aussprechen, ne.
Aber wir waren da zuletzt so zuversichtlich. Also du hast mir da den Optimismus quasi in großen Nutella-Gläsern verkauft.
Ja, in Fässern. Und da hat sich aber jetzt auch nichts geändert. Ich bin jetzt ja auch wieder schon in der Argumentation mit Blick nach vorne. Wenn Dynamo was kann jetzt in den letzten Wochen, dann sind es diese sogenannten Sechs-Punkte-Spiele. Es ist jetzt kein klassisches Sechs-Punkte-Spiel, aber diese Druckspiele, dieses, oh, und jetzt kommt's nochmal drauf an, jetzt kommt's wirklich drauf an. Das kann die Mannschaft eigentlich gut und da bin ich zuversichtlich, dass das jetzt Samstag gegen Lautern auch so wird, weil eben zwar viel auf dem Spiel steht, aber die Mannschaft mit diesen Situationen sehr, sehr gut zurechtgekommen ist in der Rückrunde jetzt schon 3, 4, 5 Mal und das dann auch kein Zufall ist. Jetzt kann man die Klammer aufmachen. Für Lautern geht's um nichts mehr. Da sagt mancher, das ist gut. Die werden sich nämlich hängen lassen und andere sagen, das ist schlecht, die können befreit aufspielen. Am Ende muss das Dynamo alles gar nicht interessieren. Die müssen das Ding einfach gewinnen und da habe ich eigentlich keinen Zweifel dran.
Da gehe ich mit dir mit, weil du hast schon 14 Endspiele gehabt in der Rückrunde und diese Drucksituation war eigentlich ab dem vierten Spiel da und die hat sich nicht geändert. Und deshalb glaube ich auch, dass sie so gefestigt sind und dann ja wieder 30.000 Verrückte also positiv Verrückte im Rücken haben, die sie nach vorn peitschen wollen. Und ja, Kaiserslautern ist ja auch so ein Gegner, da hast du ja irgendwo immer noch was gut zu machen, auch wenn von der Mannschaft von 2022 nur noch Christoph Daferner da ist. Aber die Fans haben, denke ich mal, die Relegation vor 4 Jahren nicht vergessen. Und das wird nochmal richtig heiß werden, mit einem hoffentlich positiven Ausgang.
Ach Mensch, dass du die Relegation jetzt nochmal erwähnen musstest. Aber okay, ich habe einen langen Artikel im Kicker über den 1. FC Kaiserslautern gelesen. Das war sehr interessant, so eine Einschätzung zur aktuellen Situation. Ihr habt schon gesagt, die stehen zwischen Baum und Borke, haben aber zuletzt überhaupt nicht performt, haben zweimal jetzt in Folge verloren. Und so wie ich das dem Ganzen entnommen habe, sagt Thomas Heng, der Chef vom FCK, gibt keine Trainerdiskussion, das hat er aber schon öfter mal gesagt. Beim 1. FC Kaiserslautern ist der Finger am Trainerknopf immer mal schnell gedrückt. Das können andere Trainer auch schnell erzählen. Dirk Schuster zum Beispiel, Markus Anfang, die dann schnell gehen mussten. Dieses Mal will man an Thorsten Lieberknecht festhalten, will mit ihm möglicherweise einen weiteren Anlauf starten. Aber es gibt auch welche, die sagen, dass am Samstag könnte so ein kleines Endspiel für Thorsten Lieberknecht sein, weil die Mannschaft eben momentan überhaupt nicht performt, weil sie schlecht auftritt und weil sie so die Saison ausklingen lässt, offenbar. Und das will man natürlich nicht sehen. Und man hat ja dann das Gefühl, dieses Ausklingen lassen nimmt man dann schnell auch in eine neue Saison mit rein, weil dann den Schalter wieder umzulegen ist gar nicht so einfach. Deshalb steht, glaube ich, auch für den 1. FC Kaiserslautern eine Menge auf dem Spiel am Samstagnachmittag in Dresden. Zumindest für den Trainer.
Na, dass die nie herkommen und das Ding abschenken, egal wie gut oder schlecht es für den Trainer oder die Mannschaft steht, das ist eh klar.
Gegen Braunschweig hattest du das Gefühl, in einem Heimspiel, es gab zur Halbzeit Pfiffe und nach dem Spiel gab es Stille im Stadion. Also, und das passiert selten in Kaiserslautern auf dem Betzenberg. Die Menschen waren einfach frustriert, die sind früher raus aus dem Stadion gegangen, dann hat er noch diesen Torwartwechsel gemacht, der auch nicht funktioniert hat. Und ich denke schon, dass das momentan eine brutal schwierige Situation ist und dass die zuletzt doch ein bisschen abgeschenkt haben auch.
Aber dann sage ich, spricht's eher für Dynamo am Samstag, weil wenn das so ein Stück weit charakterlich manifestiert ist, dann kriegst du das auch nie raus, weil du jetzt sagst, jetzt fahren wir nach Dresden, jetzt müssen wir uns wieder straffen. Dann ist das ja offenbar ein charakterliches Ding, so von der Gesamtverfasstheit der Mannschaft. Und vielleicht, aber das ist jetzt wirklich nur Mutmaßung, das wisst ihr nicht, ob du das im Kicker-Artikel zwischen den Zeilen rauslesen konntest, stimmt's ja dann auch zwischen Mannschaft und Trainer nicht mehr so. Und wenn das natürlich passiert, spricht das auch für Dresden und das spräche dann aber auch dafür, dass Thorsten Lieberknecht vielleicht das Saisonende gerade noch erlebt, aber das sind den Saisonanfang dann nicht mehr in Kaiserslautern. Aber das, Jens, sind ja eigentlich nie unsere Sorgen.
Aber es macht es trotzdem sehr gefährlich für mich, so eine Gemengelage, weil du keine 3 Spiele ineinander verlieren willst und auch ja irgendwo um deine Zukunft spielst, als Trainer und auch als Spieler.
Aber da halt ich jetzt wieder gegen die Konstellation, so von außen, der war für mich oder ist für mich immer ein bisschen ähnlich mit Nürnberg, die irgendwie auch ihren Ansprüchen irgendwo so ein Stück weit hinterherrennen, mit Miro Klose auch einen Trainer hatten, ja, wo sie dachten, jetzt geht's große Schritte voran. Und dann ist Dresden nach Nürnberg gefahren und hat das Ding gewonnen. Also ich glaube, da die Trümpfe, die liegen am Samstag schon klar auf Dresdner Seite. Also wir müssen jetzt lauter nicht zur Übermannschaft machen. Aber ja, die Situation bleibt knifflig. Und einer meiner Lieblingssätze ist ja, welcher Gegner wäre jetzt besser? Also welcher Gegner wäre, wo wir sagen würden, das ist toll, dass der jetzt kommt, weil da haben wir so gut wie sicher gewonnen.
Preußen Münster.
Und da würdet ihr mir jetzt auch erzählen, dass das jetzt gefährlich ist, weil das deren letzte Chance ist und die werden nochmal alles geben und da muss Dynamo aufpassen. Also von daher, Lautern ist irgendwie machbar und es müssen 3 Punkte her. Und jetzt sage ich ganz leise, einer würde zur Not vielleicht auch gerade noch reichen.
Nee. Das, so fangen wir gleich gar nicht an. Also nicht, dass du dann nächste Woche dich hier fasst. Naja, ich habe gesagt, ein Punkt wäre auch gut gewesen. Also das,
nee, natürlich will ich auch oder müssen 3 her. Das ist keine Frage, weil sich von anderen abhängig zu machen und dann in der Situation wäre Dynamo dann ja, das ist immer doof. Das ist ja wirklich der Trumpf jetzt wirklich der letzten Wochen gewesen, dass du es jetzt in der eigenen Hand hast, hat Niklas Hauptmann auch immer wieder gesagt, dass das eigentlich der größte Trumpf ist, ganz egal wie groß der Abstand nach unten ist. Du bist erst gerettet, wenn es rechnerisch nicht mehr geht, aber du hast es in der eigenen Hand, du musst nicht auf andere gucken. Und in der Konstellation, das muss man immer auch klar sagen, ist jetzt Dynamo, es sind noch 2-3 andere Mannschaften, aber es gibt eben noch 2-3, die haben es nicht mehr in der eigenen Hand. Und die stehen noch viel, viel, viel mehr unter Druck. Ich meine, wir beschwören gerade eine gewisse Drucksituation für Dynamo auf, aber guck mal hinter Dynamo, Dynamo ist 12. Da gibt es noch 6 Truppen, die haben mindestens den gleichen, wenn nicht noch viel, viel größeren Druck.
Das ist richtig. Und für mich hat Münster am schwersten.
Ah, das ist aber auch eine Binse. Jetzt muss ich mal reingehen. Nee, also, letzter mit 28 Punkten, da sagst du, die haben es am schwersten.
Soll ich jetzt noch eine Binse reinwerfen? Warte, ich bin, Thomas, lass mich ganz kurz noch. Und jetzt, damit der Kollege Tino Meyer so richtig zufrieden ist, ich sag dir, wer es am einfachsten hat. Schalke 04 hat am einfachsten. Da lege ich mich jetzt fest, die steigen auf in dieser Saison.
Er ist mir ja ins Wort gefallen. Münster hat ja nur noch Aufstiegskandidaten, gegen die sie spielen müssen. Das wird am schwersten. Und in Franken ist es Franken-Derby zwischen Fürth und Nürnberg. Also wenn Dresden gewinnen sollte, wäre schon eine Vorentscheidung gefallen. Und Jens, dann machen wir es so, wir fahren ja zusammen nach Braunschweig, machen wir in Braunschweig alles klar, suchen wir uns eine Gaststätte mit Schnitzelturm.
Das wäre das Nürnberger Modell, oder?
Genau. Richtig, das ist das Nürnberger Modell, dass wir ein Schnitzeltor. Also ich weiß gar nicht, glaubst du, dass die in Braunschweig auch Schnitzeltürme haben? Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, aber Schnitzel sollte es dann schon sein. Also
das kann man auch zusammenbauen, Jens. Also sollte der Klassenerhalt nach Braunschweig feststehen, seid ihr kreativ genug, eine Eigenkreation zu machen.
Aber es ist natürlich alles eng beieinander und am Samstag dachte ich, oh, die Ergebnisse wieder schwierig. Wer konnte denn damit rechnen, dass Kiel nun ausgerechnet bei der Hertha gewinnt? Danke, Toni Leisner. Also die Hertha ist, kein Verlass. Und dann Bielefeld in Münster, das war noch okay, weil damit ist dann Münster so ein bisschen abgeschmiert. Am Sonntag die Ergebnisse waren dann okay. Das muss man sagen, das hat Dynamo so leicht in die Karten gespielt. Aber ich bin bei euch, du solltest dich jetzt nicht auf irgendwelche Rechenspiele verlassen. Du musst es eigentlich selber lösen. Habt ihr, und da bin ich jetzt dann doch nochmal beim Thema Rechnen, reichen jetzt 4 Punkte? Brauchst du 6 Punkte? Wie viele brauchst du denn? Ihr habt doch einen Mathematiker neulich gehabt, Tino. Was hat denn der gesagt?
Der hatte, glaube ich, gesagt, 2 Siege reichen. Und Thomas Stamm hat, glaube ich, nochmal eine ganz andere Rechnung im Kopf. Ich sage, wenn die gegen Lautern gewinnen, und Thomas hat ja so eine Konstellation anmoderiert, wenn das ein bisschen passt, dann ist da am Samstag ein ganz, ganz oder spätestens Sonntag ein ganz, ganz großer Schritt gemacht, weil du dann eben auch noch immer 4-5 Mannschaften hinter dir hast, die gewinnen ja nie alles. Da müssen wir uns ja nichts vormachen. Also der Fußball wird ja jetzt nie revolutioniert die letzten 3 Wochen. Da passiert das, was jede Jahre passiert. 2 Mannschaften überraschen und 2 verlieren alles und Dynamo ist hoffentlich die gerne dazwischen drin und dann reicht's nämlich. Und ob du dann am Ende 14. oder 12. bist, soll uns nach der Saison auch erstmal egal sein.
Ja, also mir ist es auch komplett Wumpe, ob du jetzt in der TV-Tabelle, das spielt sicherlich eine Rolle, aber wer nach der Winterpause gefragt hätte, ob du 12., 13. oder 14., alles was besser ist als Platz 16, ist nach der Hinrunde ein grandioser Erfolg, muss man dann einfach so sagen.
Das muss man sich ja immer wieder vor Augen führen. In der Winterpause war Dynamo Letzter mit 13 Punkten und hat jetzt 3 Spieltage vor Schluss es in der eigenen Hand und keine schlechte Ausgangsposition, den Klassenerhalt sicher zu machen. Nicht den Relegationsplatz abzusichern, sondern den Klassenerhalt ganz sicher zu schaffen. Und diese Chance als Chance zu begreifen und nicht als Druck, darauf kommt es an. Und ich glaube, das hat die Mannschaft auch verstanden. Und so verstehe ich immer Niklas Hauptmann, dass das ein Riesenprivileg ist, eine Riesenleistung in den ersten Spielen der Rückrunde. Und jetzt musst du dich einfach zu Ende belohnen. Die Saison, die Rückrunde geht halt 17 Spiele und die 14. Und jetzt hast du noch 3 und da muss jetzt noch ein Sieg her und wahrscheinlich noch ein halber Sieg. Aber wenn der eine Sieg jetzt kommt, dann kommt der andere auch und dann ist alles gut.
Also ich hatte ja keinen Mathematiker bemüht, sondern mal die KI. Und das war nach dem Hertha-Spiel. Und die KI hat mal ausgespuckt, 38 Punkte und Platz 14. Und das liegt ja noch absolut im Bereich des Möglichen. Oder mehr, als es können sogar noch mehr Punkte werden. Aber damit wäre ich auch hoch zufrieden. Es wäre schön, wenn der 38. Punkt nicht erst gegen Kiel kommt. Dann geht nämlich meine Flasche hier Herztropfen mit ins Stadion.
Das wäre halt der Punkt noch ein bisschen, wenn es einen Wunsch zu Neujahr gäbe, lasst es bitte nach Braunschweig sicher sein. Weil so letzte Spieltage haben eben doch immer eine eigene Dramaturgie. Da kannst du dann alle Gesetze und Sachen außer Kraft setzen. Wenn so eine Eigendynamik ins Spiel kommt, wird es immer gefährlich.
Was den Gegner betrifft, ist da natürlich jetzt Kaiserslautern unter der Maßgabe, okay, die sind momentan in der Form, nicht besonders pralle drauf und die müssen es halt mit der intrinsischen Motivation. Also die haben jetzt nicht irgendwie, klar, da könnten wir jetzt das Thema nehmen, okay, 6., 7. TV-Tabelle. Aber ansonsten haben die ja jetzt nicht mehr Aufstieg oder Abstieg im Ziel. Und das könnte für Dynamo natürlich was sein. Auf der anderen Seite, der gemeine Fußballprofi, ich glaube, den motiviert das dann trotzdem im Rudolf-Harbig-Stadion am Samstagnachmittag gegen die Kulisse anzuspielen und den Kessel dann leise zu machen.
Naja, ich glaube, das sind wir ein bisschen bei dem, was Thomas ganz, ganz am Anfang heute gesagt hat. Die Ausgangsposition ist jetzt so, wie sie ist und jetzt kommt es ein bisschen auf die ersten Minuten an. Und wenn du dem Florian Kastenmeier eben in Düsseldorf ein Ding reinhaust, dann ist erstmal er, ich sag mal in Anführungsstrichen, gebrochen. Vor allen Dingen ist aber Düsseldorf gebrochen und die treten ganz anders auf. Die fallen ein Stück weit, so hat Thomas vorhin gesagt, in sich zusammen. Und ähnlich wird das mit Lautern sein. Natürlich kommen die her und spielen befreit auf und jeder will sich ins Schaufenster stellen. Natürlich wollen sie das Fußballspiel gewinnen. Aber wenn du selber dagegen hältst von Anfang an und wenn dir eben dieses schnelle Tor, und mit schnell meine ich nicht die ersten 5, da reichen auch die ersten 15 Minuten, wenn du da in Führung gehst, dann ist alles gut, weil dann diese intrinsische Motivation aufzubringen, sich dagegen anzustellen, dagegen sich zu wehren, da bin ich bei Lautern jetzt auch mal skeptisch, dass denen das gelingen würde.
Werbung. Was macht Dynamo Dresden aus? Tradition, Leidenschaft und die besten Fans der Welt. Radeberger Pilsener und Dynamo Dresden. Zwei starke Partner, die zusammengehören. Seit Jahren an der Seite der SGD. Für unvergessliche Gänsehautmomente im Rudolf-Harbig-Stadion. Denn Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Unser Bier für die besten Fans. Radeberger Pilsener. Weiter mit der Folge.
Also, Münster spielt gegen Hannover, Fürth gegen Nürnberg, Magdeburg gegen Hertha. Wie gesagt, von der Hertha, weiß ich nicht, was wir von denen erwarten können. Düsseldorf, da können wir uns eigentlich wünschen, dass Schalke jetzt am Wochenende aufsteigt, oder? Also das wäre ja auch, glaube ich, in unserem Interesse, dass die das jetzt am Wochenende klar macht. Also Düsseldorf gegen Schalke, Braunschweig gegen Kiel. Der Kollege Walter scheint es in Kiel zu schaffen, oder? Also es ist jetzt nicht der sympathischste Trainer unter der Sonne, aber er scheint es zu schaffen.
Thomas, die Frage geht an dich.
Ja, ich hab's schon mitgekriegt. Also von mir aus kann er gerne am Wochenende gegen Braunschweig gewinnen, weil das hat ja dann den Vorteil, dass Kiel schon durch war am letzten Spieltag. Und da der Druck auch nicht mehr so ganz groß bei denen auf dem Kessel ist, ja, er hat den Turnaround geschafft, nicht gleich mit den ersten Spielen im Amt, aber dann schon. Und ja, ist halt so ein Trainer, der sich halt unbedingt vor seine Mannschaft stellt und sich dadurch selber ab und zu mal die Blöße gibt, blöde Sachen zu erzählen, aber alles im Sinne der Mannschaft. Deine Pressekonferenz vor kurzem war ja legendär.
Wahnsinn.
Also, dass die Medien so abgekanzelt hat. Also das wird es in Dresden, glaube ich, nicht geben.
Nee.
Erstmal, weil Thomas Stamm ganz anders ist und zweitens,
denke ich mal. Ja, Thomas, das würdest du dir nie gefallen lassen. Der redet einmal so mit dir hier in Dresden, oder?
Nee. Habe ich mir schon in Kiel damals nicht gefallen lassen.
Genauso.
Ja, es ist ein Unding, so mit Menschen umzugehen, aber seine Spieler sagen, er stellt sich immer vor uns, er macht uns heiß und das scheint zu zählen, wie er sich außenrum gibt. Ja, ist Pele Wollitz-Style.
Oh, da können wir auch nochmal den Blick in die dritte Liga machen. Ich glaube, Pele Wollitz
ist... Nee, lieber nicht.
Ja. Wir wollen nur über oben reden, Thomas. Wir reden nur über oben.
Pele Wollitz ist, glaube ich, auch nicht gerade der Liebling der Journalisten in der Lausitz und macht's den echt auch nicht einfach. Und Pressekonferenzen mit Pele Wollitz sind auch nicht immer vergnügungssteuerpflichtig. Aber der Erfolg der letzten Wochen gibt ihm natürlich recht. Und am Wochenende liefen die Ergebnisse für ihn. Er selbst hat gewonnen. Ich glaube, Osnabrück, der Kollege Meißner, Tino, scheint aufzusteigen. Und als zweites Team Cottbus.
Diese dritte Liga, die ist wirklich verrückt. Also Osnabrück ist jetzt durch, machen wir einen Haken dran.
Gut.
Auch erstaunlich, ne? Die werden jetzt auch wieder erzählen, wir müssen jetzt alles daran setzen, den Fahrstuhl auszuschalten, weil die steigen ja auf und steigen ab und steigen auf und wieder ab. Vor zwei Wochen dachte ich, Rot-Weiß Essen zieht's. Ich habe da Amor Aslan immer im Ohr noch. Hat er ja gesagt, dass RWE so ein brutales Ziel hat und dass die alle so ein gutes Team ist. Musste ich oft dran denken, jetzt verlieren die Spiele. Dann musste ich an Cottbus denken und an Pele Wollitz und an die letzte Saison. Wenn es drauf ankommt, dann klappt's halt doch nie, weil vielleicht die Mannschaft auch nicht so gut ist und vielleicht wollen die auch alle gar nicht da unbedingt hoch, weil es dann das Team irgendwie auseinanderdriftet. Jetzt gewinnen die aber die schwierigen Spiele. Also das ist wirklich ein Phänomen. Und Hansa Rostock, auf die ich manchmal noch ein bisschen gucke, wo ich dachte, hey Jungs, das ist eure Chance. Jetzt verlieren die ihre Spiele. Also da bin ich wirklich, wirklich gespannt, wer diesen zweiten direkten Aufstiegsplatz kriegt und auch wer den Relegationsplatz kriegt. Und die Pointe für mich ist, da gucke ich jetzt immerhin wegen Jonas Oehmichen, Alemannia Aachen, man kann ja sagen, seitdem Oehmichen dorthin ausgeliehen wurde, läuft's bei denen. Wenn die noch zwei Spiele mehr hätten, würden die wahrscheinlich direkt aufsteigen. Aber jetzt wird's halt nie reichen, jetzt fehlt irgendwie 3-4 Punkte am Ende. Wahrscheinlich irgendwie Essen und dann doch Cottbus und einer steigt direkt auf und der andere in die Relegation. Oder Duisburg kommt noch.
Ja, also ich glaube mal, dass Cottbus sich nach dem 5-3 gegen Essen den Push geholt hat mit dieser Aufholjagd, dass sie dort jetzt in den Flow gekommen sind. Bei Aachen ist das Ding, ich glaube, die waren zur Winterserie punktgleich mit Aue und sind jetzt nach Osnabrück das zweitbeste Rückrundenteam. Also das sieht man, wie unterschiedlich Halbserien verlaufen können.
Thomas, lass mich dich noch einmal kurz unterbrechen. Das liegt eben daran, Jonas Oehmichen wollte eben auch nie lila tragen, sondern weiter schwarz-gelb, ne?
Aber das mal ganz kurz. Jonas Oehmichen, die Leihe, die hat sich echt bezahlt gemacht, auch für ihn selbst. Und das war ein guter Move für ihn. Er hat Spielpraxis dort gesammelt, er spielt dort erfolgreichen Fußball. Ich glaube, der kommt, was das Selbstbewusstsein betrifft, gestärkt nach Dresden zurück, oder?
Wenn er zurückkommt, denn laut Kicker hat Aachen bereits bei Dresden hinterlegt, dass sie ihn fest verpflichten wollen.
Aber wenn wir da an der Stelle uns mal festreden wollen, ich habe das auch gehört und denke mir aber, ey komm, Jonas Oehmichen musst du doch zurückholen. Und der Junge, also der muss doch jetzt diesen zweiten Schritt, zweiten Anlauf, zweite Liga nochmal unbedingt gehen. Wenn Dynamo ein weiteres Jahr zweite Liga spielt, muss das doch für Jonas Oehmichen und auch für Dynamo Dresden, das kann doch nur die Ausrichtung geben, es, ich sage jetzt nicht nochmal zu versuchen, sondern jetzt eben, beide Seiten sind einen Schritt weiter. Dynamo ist gefestigt, der Jonas Oehmichen ist ein Stück älter, hat die Spielpraxis. Der kann dann in der dritten Liga bleiben.
Ja, werden wir bei Frank Lieberham anrufen, mal gucken, was der Elberhader dazu sagt. Also ich glaube es auch nicht, aber Aachen will Nägel mit Köpfen machen und hat das gestern über den Kicker rausgehauen. Und da darf man gespannt sein, was passiert. Also ich würde auch lieber wieder in Dresden sehen und nächstes Jahr mit ins Team einbauen.
Also offensiv ist Alemannia Aachen echt brutal stark. Und ja, ich weiß, du wolltest nicht drüber reden, Thomas, aber ganz so kann ich dich nicht gehen lassen. Der Abstieg hatte sich abgezeichnet beim FC Erzgebirge. Wieder ein Ostverein, der runter muss. Was die Ostvereine betrifft, blutet die dritte Liga peu à peu aus, muss man einfach so sagen. Ob einer nachkommt, wissen wir immer noch nicht. Der Relegation geschuldet. Meister müssen aufsteigen, ist das Thema. Ob das Kompassmodell kommt, weiß keiner. Und ich denke, sie machen es sich ein bisschen einfacher, indem sie jetzt sagen, ja, nächstes Jahr gibt es ja den Direktaufsteiger, weil dann ist der Osten wieder dran und nächstes Jahr wollen wir uns so stellen, dass wir wieder zurückkommen. Ich glaube, wenn ich dich im Kicker neulich gelesen habe, du siehst die Lage im Erzgebirge sehr, sehr kritisch.
Ja, ja, ja. Also die Fehler wurden über Jahre gemacht. Also da hat kein Christoph Dabrowski Schuld, da hat kein Kwiecha Szubidice Schuld. Das sind Fehler, die mit dem letzten Zweitliga-Jahr 21-22 losging, als man einen Trainer verpflichtet hat, den, sorry, wenn ich so sage, keine Sau kannte und nur über einen Videoschnipsel verpflichtet hat. Und dann wurden halt strategische Fehler gemacht, falsche Kaderzusammenstellung und die Entlassung von Pavel Dotschev war dann quasi das, ist jetzt ein anderthalb Jahr her, aber das war der Sargnagel. Und Jens Hertel hat ja voriges Jahr in der Rückrunde schon nicht so viel Punkte geholt, da haben sie sich nur gerettet, weil Dotschev noch so eine starke Vorrunde gespielt hat. Und es ist einfach traurig, es ist bitter und mir tut's für die Fans im Erzgebirge leid. Aber das ist hausgemacht. Das ist nicht, wo du sagst, da war ein Schiedsrichterbrand schuld, sondern da war Vereinsführung, Management, Trainer beteiligt. Und ja, die Mannschaft hat halt überhaupt nicht funktioniert. Wenn man die guckt, welche Leute die im Sommer geholt haben, da hat nichts gegriffen. Das war kein Team. Und das ist jetzt das Ergebnis von. Und jetzt einfach zu sagen, nächstes Jahr steigen wir wieder auf. Da gebe ich Jens recht, das will nächstes Jahr Jena, das will nächstes Jahr Erfurt, das will nächstes Jahr Halle. Das will mit Sicherheit, auch wenn sie es nicht rausbesauen, der FSV Zwickau. Ja, also das wird ein Hauen und Stechen und du musst dich in der Regionalliga erstmal zurechtfinden. Das hat Halle voriges Jahr gemerkt, dass das nicht so einfach ist. Das hat der CFC damals gemerkt, der immer mehr im Mittelmaß versinkt. Ja, und dort wieder rauszukommen, ist ein Nadelöhr. Und auch wenn das dann vielleicht ab 27, 28 so ist, dass der Meister aufsteigt, ich weiß, dass tut jeden Auerweh, aber der Zwickauerweg langsam und behutsam und kontinuierlich und mit Leuten, die Fußball verstehen, die wissen, wie der Fußball läuft, wie Rico Schmidt und Robin Lenk bei Zwickau, wäre der bessere Weg, als jetzt rauszubesauen, wir wollen sofort wieder aufsteigen. Das geht definitiv schief.
Und machen wir uns nichts vor, der Schritt von der dritten in die vierte ist nochmal viel, viel größer, also der Absturz, als beispielsweise von der zweiten in die dritte. Also wir sind ja da im, naja, ich will nicht sagen semiprofessionellen Bereich in der vierten Liga, aber zumindest sind wir weit von dem entfernt, was Aue die letzten 15, 20 Jahre gewohnt ist. Und da bediene ich mich gerne diesen platten Sprüchen, wenn es dann Winter wird und wenn es auf die kleinen Plätze geht, da bin ich gespannt. Und selbst wenn das Erzgebirgsfußball sein soll, mit schneebedeckten Boden, das haben wir uns in der zweiten Liga ja immer erzählt, wenn die Gegner ins Erzgebirge kommen und nicht Schnee geschoben wurde. Aber Aue wird sich nächstes Jahr umgucken, wenn sie praktisch der Krösus der Liga sind und wenn sie jetzt noch sagen, wir wollen direkt wieder hoch. Das ist dann das, wo man sagt, okay, den Satz, den zimmert sich jeder gegnerische Trainer an die Kabinentür und dann läuft es ab September, Oktober, wenn Aue auswärts spielt.
Du liegst dir auch irgendwo in die eigene Tasche. Du willst mit einem Etat von 10 Millionen Euro in die Saison gehen vom Gesamtverein. Das sind 3,5 Millionen Euro für die erste Mannschaft in der Regionalliga. Du schaffst aber auf der anderen Seite nicht, deine Pacht fürs Stadion zu zahlen und lässt sie wieder stunden. Das haut alles nicht hin. Und deshalb kleinere Brötchen backen, gesund anfangen, Leute holen, die sich in der Region auskennen und einen Trainer holen, der von mir aus auch schon was mit Aue zu tun hatte. Ich denke da nur an Christian Tiffert, der jetzt bei Rostock 2 ist, aber der immer noch in Chemnitz wohnt, der 3 Jahre lang in Aue tiefe, tiefe Fußspuren hinterlassen hat, mit seiner Ruhe, mit seiner Gelassenheit, mit seiner Intelligenz. Solche Leute musst du halt wieder versuchen, in den Verein einzubinden und zu holen. Klar, er ist beim CFC auch gescheitert, aber erstmal einen holen, der versteht, was Aue bedeutet und nicht wieder irgendeinen dorthin setzen, der sagt, ja, ich habe die Wismut-DNA und die dann eben nicht kommt. Also du musst mit Leuten anfangen, mit jungen Leuten, die ihr Handwerk verstehen und die wissen, dass es nur Schritt für Schritt geht und du nächstes Jahr nicht 38 Spiele hast, die du von denen du 37 gewinnst, das wird nicht passieren. Und diesen Glauben haben sie aber in Aue. Und es kommt noch dazu, dass halt jeder denkt, er ist der Messias vom Erzgebirge und kann was reisen. Und im Endeffekt wurschteln sie derzeit nur rum.
Ja, da seid dran erinnern. In die Historie gegriffen an die Saison, ich glaube es war die Saison 2000, 2001, als Dynamo Dresden damals viertklassig war und die auch gesorgt haben, ha, das ist ein Jahr, da marschieren wir jetzt durch. Und dann haben sich alle Gegner den Latz umgebunden und haben gesagt, na, auf Dynamo Dresden freuen wir uns aber ganz besonders. Und Dynamo Dresden ist in dem Jahr dann auch nicht aufgestiegen, sondern ist, glaube ich, so Sechster, Siebter oder irgendwas geworden. Und dann musste erst Christoph Franke kommen. Und Christoph Franke hat dann dafür gesorgt, dass Dynamo Dresden zunächst in die damalige dritte Liga, das war die Regionalliga, und dann auch wieder in die zweite Liga aufgestiegen ist.
Ich mache mir eigentlich keine Sorgen um die großen Spiele, weil also Aue wird mit Sicherheit mehr Zuschauer haben als in diesem Jahr, weil es halt geile Derbys gibt. Aber die Probleme sind diese Spiele in Berlin, wo du auf einem Schulsportplatz spielst, wo du eine Barriere drumherum gezogen hast und dort 150 Leute zugucken, das wären die schweren Spiele.
Wir werden die Probleme im Schacht nicht lösen. Wir müssen unsere eigenen Probleme lösen. Die Probleme der Sportgemeinschaft, das fängt am Samstag an. Bis dahin schaue ich noch von meinem Hotelzimmer auf das Stadion Diego Armando Maradona. Ist ein toller Blick. Aber ich muss mal sagen, italienische Stadien sind in Westruinen. Ich bin ja momentan in Neapel. Bin auch sehr, sehr gespannt, ob die das bis 2032, da soll ja die Fußball-EM hier stattfinden in Italien, fertig und hinbekommen, ihre Stadien zu renovieren. Preisfrage, Tino, um ein Haar hätte Dynamo Dresden hier in diesem Stadion mal gespielt. Wann wäre es soweit gewesen?
1988.
89.
Wenn der blöde, ja, ich meinte doch die Saison.
Dynamo damals.
Ich meinte doch die Saison, genau.
Da wäre es soweit gewesen. Ach, das wäre großartig gewesen.
Aber Jens, schön, dass du das nochmal erwähnst. Ich meine, du hast den Thomas und mich hier eingeführt und dabei bist du in Bella Italia.
Ja.
Und das aus Gründen. Ich hatte ja letzte Woche erzählt, dass der April der Monat der Geburtstage ist. Aber mehr sage ich nicht. Thomas und ich haben das entsprechend gewürdigt außerhalb des Protokolls und wir hoffen und denken, dass du einen schönen Tag hattest.
In Bella Napoli.
Bella Napoli.
In Bella Napoli. Müssen wir jetzt aber nicht anfangen zu singen. Das haben schon
andere
gemacht.
Nein.
Genau. Das reicht, wenn wir uns ohne Gesang aus der Runde verabschieden. Hat Spaß gemacht. Thomas, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, die Reifen sind draufgezogen. Ja, ich sag mal, im Gebirge, im Vogtland, da macht man den Reifenwechsel halt erst Ende April, Anfang Mai, weil da könnte es ja jetzt auch nochmal schneien. Da muss man
nur vorsichtig sein. Schneien vielleicht nicht, aber du wirst lachen, weil er hat heute früh minus ein Grad.
Oh,
um
Gottes Willen, soll ich dir mal sagen?
Ne?
Da hättest du fast abgesagt, Thomas, oder? Du willst den Termin nochmal verschieben, ne? Können wir nochmal eine Woche? Ich habe hier Temperatureinbruch.
Nee, ich bin doch ein ordentlicher Autofahrer.
20 Grad, ja, gestern, ja. Sonnenschein auf Proschida. Und Proschida, wirklich Tipp,
ist das was zu essen?
Nee. Ja, dachte ich auch gerade, ist das nicht Bruschetta?
Schöne Insel, kann man auf jeden Fall machen. Kurz vor Neapel fährst eine Stunde mit der Fähre rüber, herrlich.
Hast du Turnschuhe mit? Laufschuhe?
Ja, habe ich mit, aber bis jetzt noch nicht gebraucht.
Mit Badelatschen kraxelst du nicht im Vesuvsprung.
Der raucht ganz leicht, der Kollege. In diesem Sinne, Thomas, Tino, Thomas Nandorf, Tag 24, Dresdner Morgenpost. Wir sehen uns am Samstag. Tino, was ist mit dir Samstag? Du läufst, oder? Wobei, du bist ja gleich beim nächsten Projekt unterwegs, oder?
Wir teasern das jetzt ganz kurz an und ich erzähle euch nächste Woche darüber. Ich bin am Samstag nicht im Stadion. Doch, ich bin in dem Stadion, aber in dem von Roter Stern Belgrad. Wann hat Dynamo dort gespielt, Jens? Quizfrage?
Das Spontan-Quiz? Ja, also das war das letzte Europacup-Auswärtsspiel 1991. 0-3. Aber da haben die großen Stars bei Roter Stern mitgespielt, Prozinecki und Co. Heieieiei. Und dort ging es ja dann schon ordentlich zusammen. Das Rückspiel habe ich auch erlebt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Rückspiel war das einzige Dynamo-Spiel, was ich erlebt habe, wo ich ein bisschen Muffensausen hatte. War ich auch knopfig, also war ich noch relativ klein, aber da hatte ich echt ein bisschen Muffensausen.
Na, ich greife mal in die Geschichtskiste bei mir. Also ich stand mit einem Kumpel im Dynamo-Block, relativ weit hinten. Mhm. Und dann irgendwie sind wir dann weit nach vorne gekommen an die Zäune da. Und mein Kumpel ist ein Kopf kleiner als ich, das Nasenbein gebrochen. Und ich hatte die Striemen hier oben quer in der Stirn, alles schön aufgeplatzt. Und ich habe mir damals im März 91 geschworen, in dieses Stadion gehst du nie wieder. Und es war dann erst auch 2013 wieder der Fall, als ich dann Morgenpost angefangen habe, das Derby Dresden-Aue. War das erste, was ich im neuen Stadion gesehen habe, im November 2013. Also ich wollte nie wieder und der Heimweg damals von Dresden nach Auerbach, das war Stille im Auto. Stille und teilweise Tränen. Also hatte ich Dynamo abgeschworen in dem Moment.
Das war ein schwarzer Mittwochabend für den Fußball und ganz speziell für Dresden. Unter dem Spiel leiden wir ja auch heute noch.
Und Tino, was machst du in Belgrad?
Ich setze meinen Pilgerweg an der Stelle fort, wo ich im letzten Jahr aufgehört habe.
Darf ich eigentlich Sportchef der SZ werden? Weil so viel Freizeit habe ich nicht.
Ich erzähle mal allen, die das jetzt genauso nur hören wie ich. Ich habe hier noch zwei Bilder. Der Kollege Umbreit hat die Faust geballt und hatte jubiliert bei den Worten vom Kollegen Narndorf. Ich lasse das einfach stehen, weil ich ja die Gelassenheit in mir habe. Ich habe ja die Gelassenheit und denke, Jungs, wenn ihr wüsstet, ich fahre am Freitag nach Belgrad, also ich fliege nach Belgrad und Samstag laufe ich dann los und dann bin ich 14 Tage in Serbien unterwegs Richtung kosovarische Grenze und wir hören uns aber nächste Woche, Jens.
Ach, wie gerne würde ich mit dir tauschen, aber ich muss mit dem Thomas Narndorf Schnitzeltürmer in Braunschweig essen. Naja.
Genau. Ich freue mich, wenn ich dann so eine schöne serbische Spezialität dann nach dem Braunschweig-Spiel in Gedanken an euch mir selber hier kredenze. Das wird schön.
Gut. So alkoholische Spezialität, so Markus Liebowitz.
Auch das.
Männer, danke. Sonnige Grüße aus Neapel.
Sonnige Grüße zurück.
Ciao.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.